Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Unternehmen und zwei ganz besonderen Gästen. Ein Wiederholungstäter, Bastian Sievers. Und ich freue mich sehr, heute mit Julia Piep, die Head of CRM, sprechen zu können über das großartige Unternehmen Flaconi. Moin ihr zwei.
Hallo Erik, wir freuen uns sehr dabei zu sein.
Hallo auch von mir, ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
Boah, und ich freue mich erstmal wieder bei Flaconi zu sein. Warum? Erstens, weil das hier ein super cooles Unternehmen ist, aber weil ihr auch, ihr als Unternehmen, ihr sicherlich als Person auch, eine echte Ausnahmeerscheinung seid. E-Commerce, das wissen ja alle, die schon länger dabei sind oder die die Specials über die K5 gehört haben oder auch den Podcast mit Stefan Wenzel, dass es mal überhaupt nicht selbstverständlich ist, im E-Commerce im Jahr 2025 so zu wachsen. Und Flaconi ist A, keine Plattform US-amerikanischen Ursprungs oder gar asiatischen Ursprungs, sondern ein im Grunde ein Pure Player mit einer starken Fokussierung auf nochmal 1 bis 3 Verticals, alle im Bereich Beauty, sagt ihr gleich besser, ne? Also die meisten verbinden euch ja mit Düften. Ich habe gehört, ihr verkauft Flaschen, Selbstbewusstsein in Flaschen.
So sagt man.
Aber ihr seid nicht nur wachsend, stark wachsend, werdet ihr gleich präziser sagen. Ihr seid stark wachsend, ihr also im zweistelligen Prozentbereich und ihr seid profitabel. Die meisten von aus dem Markt wissen auch, dass ihr eine Tochter eines großen Medienkonzerns seid und ein Verkauf ansteht. Das ist aber heute nicht der Fokus. Und deshalb freue ich mich auch besonders, dass Julia heute da ist. Ihr seid auch eine Ausnahmeerscheinung, weil ihr richtig gutes CRM macht. Also ihr wachst und seid auch profitabel. Unter anderem auch oder wahrscheinlich vor allem Dingen, weil ihr auch gute Kundenwerte generiert. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir auch darüber sprechen. Wir machen so eine grobe Zweiteilung. Erstmal die strategische übergeordnete Einordnung, zu gucken, was ist so der State of Play von Flaconi. Und danach steigen wir nochmal tiefer ein in die CRM-Welt von Flaconi. Passt das so für euch?
Auf geht's.
Super. Also Bastian, jetzt fang du mal bitte an. Machen wir mal kurz so eine Standortbestimmung und danach werde ich dich fragen, wie das passieren konnte, weil das ist ja momentan nicht das, was der Markt so im Durchschnitt sieht.
Tja, wie konnte das passieren? Ne? Am Ende sind es die richtigen Leute, die konsequent ein Konzept umsetzen und das wahrscheinlich besser machen als der Wettbewerb. Und dann wächst man stärker als der Rest des Marktes. Und ich glaube, dafür stehen wir. Ne? Wir sind absolute Experten. Wir wissen, was wir tun. Und wir haben, ich glaube, das ist auch nochmal ganz entscheidend, wir haben eine Strategie, die alle verinnerlicht haben, die sich im Übrigen die letzten 3 Jahre auch nicht geändert hat, was, ich sag mal, nicht unbedingt tatsächlich in vielen Unternehmen so der Fall ist. Und dementsprechend kennt jeder das Ziel, jeder weiß, was zu tun ist und das tun wir gemeinsam in einer sehr besonders guten Art und Weise. Da kenne ich ehrlicherweise nicht so viele Beispiele im deutschen und auch nicht im europäischen E-Commerce einer gewissen Größe. Und wie wir das machen, insbesondere was das Thema Retention und CRM eigentlich auch Besonderes für uns ist und warum es uns so erfolgreich macht, ich glaube, da kommen wir gleich zu.
Jetzt euer Wachstum, nochmal kurz zu Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben jetzt auf der K5 gehört, dass der E-Commerce-Markt jetzt in Deutschland über alles knappe 3% gewachsen ist. Darin ist aber das Amazon-Wachstum enthalten. Das war irgendwie, schätzt man, glaube ich, so grob verortet man das mit 10% in Deutschland. Das heißt, die meisten Nicht-Plattform-Player, also die praktisch Ware selbst auf die eigene Bilanz nehmen oder praktisch nicht so, also Plattform-Player können ja nur ganz wenige sein, haben dann de facto einen Umsatzrückgang. Und das jetzt im Jahr 2025, das war ja irgendwie klar, unmittelbar nach Corona war das ja zu erwarten. Aber diese Ernüchterung, die E-Commerce jetzt erfährt, und das ist ja erstmal nur die Topline-Seite, dass die Topline-Seite nicht mehr wächst, die ist ja schon allgegenwärtig. Und insbesondere auch auf der Ergebnisseite, also Margendruck, ist auf der einen Seite steigende Kundenakquisitionskosten, auf der anderen Seite und mangelnde Kundentreue oder geringe Kundenlebenswerte, relativ geringe Kundenlebenswerte, ist ja das, was den E-Commerce-Markt also ganz allgemein jetzt irgendwie unter Druck setzt. Jetzt gucke ich mich euch an und sage, okay, ihr, was ist bei euch anders? Also A, habt ihr eine Monopolstellung? Das wäre das Erste, was man gucken könnte. Ne? Habt ihr nicht. Es gibt einen Vertical Player, der heißt Douglas. Also in Frankreich ist noch eine Sephora gegeben. Der ist schon immer da gewesen.
Darfst du Notino nicht vergessen. Ne? Ein, ich sag mal, sehr wertgeschätzter Gegner und Competitor im Markt aus Tschechien.
Genau. Also mega, es ist ein mega kompetitiver Markt. Habt ihr als einzige Zugang zu Supply? Ist das so ein Thema? Nee, gibt's auch nicht mehr. Ihr habt ein bisschen, können wir gleich noch, ich weiß nicht, ob das noch ein Ding ist, ne? Das ist diese, wie heißen die, Depotverträge? Also, dass eure Lieferantenseite.
Selektive Vertriebsmodelle nennt man das, ja.
Ja, oder es wird ein Preis, manche sagen auch, das wird einfach ein Preisschirm oben gehalten, weitestgehend. Müsst ihr nichts so sagen. Also, das ist so die Besonderheit, aber wie wächst die Branche?
Also insgesamt ist die Beauty erstmal sowieso ein guter Markt. Ja. Ne? Das muss man schon mal sagen. Das heißt also, ne, Textil hat ja durchaus seine Probleme in der letzten Zeit gehabt. Aber wenn man sich die Beauty anschaut, insgesamt, auch nach Corona gab es eine grundpositive Entwicklung. Die ist so ein bisschen abgeflacht in diesem Jahr. Ne? Dementsprechend sind wir mittlerweile eigentlich die einzigen, die noch richtiges Wachstum zeigen können. Soweit uns das quasi anhand der Daten dann auch zur Verfügung steht, zeigt aber nochmal ne, insgesamt, dass wir schon etwas anders und besser machen müssen. Deswegen kommen die Kunden entweder zu uns das erste Mal oder noch viel besser, sie kommen einfach häufiger zurück. Ne, und das Thema Retention, wie gesagt, für uns ein absolutes Königsthema.
Und euer Wachstum ist ja, klar, ihr seid immer noch ein bisschen Deutschland dominiert, ein bisschen, ihr seid schon Deutschland dominiert.
Über 80% ist Deutschland aktuell, vielleicht um das nochmal einzuordnen. Sorry, dass ich dir da ins Wort falle, aber ne, also eigentlich waren wir mal nur Deutschland. Ne, dann, ich sag mal, haben wir jetzt innerhalb auch unserer Strategie das internationale Geschäft sehr, sehr stark ausgebaut. Das heißt also, wir haben im letzten Jahr 3 neue Länder gestartet mit der Schweiz, Niederlande und Belgien. Und wir haben vor 2 Monaten quasi Nordics gemacht. Das heißt Dänemark, Schweden und Finnland und haben Tschechien und auch Italien gerade frisch aufgemacht. Das sind aber alles natürlich noch kleine Umsätze. Das heißt, der aktuelle Stand ist, dass wir 85% unserer Umsätze derzeit noch in Deutschland machen, mittlerweile 15, 16, 17% mittlerweile im internationalen Geschäft. Und man kann so sagen, jeden Monat wird dieser Prozentpunkt einen höher. Das heißt also, die neuen Länder wachsen natürlich dreistellig, während in Deutschland immer noch stark wächst. Wenn wir nicht in Deutschland wachsen würden, könnten wir keine 30% insgesamt zeigen. Dementsprechend, Deutschland ist für uns extrem wichtig. Aber das Thema der Zukunft ist insbesondere auch das internationale Geschäft.
Das verstehe ich. So, und ihr werdet ja vermutlich euer Betriebssystem auf die anderen Märkte anwenden.
Also das, was uns in Deutschland erfolgreich macht, kopieren wir. Das Playbook ist wirklich, dass wir versuchen, alles das, was in Deutschland gut klappt, international möglichst so wieder aufzusetzen. Das heißt also auch unser Blick auf internationales Geschäft ist, dass wir möglichst wenig anpassen. Das heißt also, möglichst vieles aus dem deutschen Thema auch in der Kommunikation übernehmen können. Es gibt kleine, wirklich Teams mit Native Speaker natürlich, die die Verantwortung für diese Länder tragen. Und dort dann beispielsweise in Frankreich die Souls natürlich besonders machen oder in den Niederlanden das Sinterklaas gefeiert wird und nicht der Nikolaus. Also da gibt es schon irgendwie Unterschiede. Aber wir versuchen, die wirklich eben halt so klein wie möglich zu halten, um weiterhin so effizient wie möglich zu sein. Also unser Thema ist, ne, warum verdienen wir Geld? Weil wir fokussieren uns aus unserer Sicht auf die relevanten Unterschiede. Und wir machen jetzt nicht die Sachen, die viele andere tun und große ne, Unterschiede in den Kaufverhalten tatsächlich der Nutzer sehen. Die sehen wir ehrlicherweise nicht.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich.
Ende der Werbung.
Wir setzen jetzt gleich einen großen Schwerpunkt auf die relevanten Unterschiede. Nochmal kurz zur Einordnung, weil ich es immer wichtig finde. Ich finde bei so diesen Erfolgsstorys, ich bin eigentlich gar nicht so ein skeptischer Typ, aber ich möchte gerne Erfolgsstorys so verstehen, dass ich so ein bisschen die Treiber auch quantifizieren kann. Das hast du schon gesagt, ne? Also ich habe jetzt Haken gesetzt. Es ist nicht einfach nur, dass du in nicht saturierte Märkte ausgewichen bist, sondern ihr baut die Internationalisierung praktisch als Add-on auf, aber nicht als Flucht, weil euer deutscher Markt nicht mehr funktioniert. Hat es ja auch schon gegeben.
Deutschland ist super.
Ne? Super. Dann würde ich gerne jetzt verstehen, bevor wir dann in die relevanten Unterschiede, und wahrscheinlich wird es sehr eben ein großer Block sein, einsteigen. Das Wachstum wird, wenn du sagen kannst und magst, in welchen Teilen durch Neukundenwachstum und zu welchen Teilen durch die Verbesserung der Bestandskundenaktivitäten getrieben?
Ja, also ich versuche dir nochmal ganz grob mal einen kurzen Insight zu geben, auch nochmal zur Strategie. Also Name der Strategie ist Beauty in Your Pocket, ne, ist im Endeffekt eine rein mobile und insbesondere auch die Social Media getriebene Strategie. Das heißt also, vor 3 Jahren haben wir uns mal angeguckt, Mensch, was ist eigentlich die Situation im Wettbewerb, wer macht eigentlich was wie gut, ne, Douglas konzentriert sich wieder auf Filialen, ne, gute Situation für uns. Also tatsächlich, die digitale Nummer 1 ist back in the game und das mussten wir dann eben halt umsetzen. Die Strategie ist Beauty in Your Pocket gewesen oder ist sie immer noch und grundsätzlich fußt die auf der Idee, dass wir nicht nach einem USP gesucht haben, sondern nach einem VSP gesucht haben. VSP heißt also Value Selling Proposition, das heißt einfach sei besser als der Wettbewerb, ne, und ne, für den Kunden nachvollziehbar besser. Ne, was ist für den Kunden wichtig? Ne, die richtigen Artikel, der richtige Preis, die richtige Liefergeschwindigkeit etc. pp. Ne, der Shop muss gut aussehen, das muss alles hochwertig sein. Ne, wir sind Marktführer in der Premium-Beauty. Mhm. Das heißt also, wir sind nicht Marktführer in Drugstore-Artikeln oder in anderen Themen. Ne, das überlassen wir anderen, aber in der Premium-Beauty, ne, sind wir wieder die Nummer 1 in Deutschland und da wollen wir natürlich auch im europäischen Geschäft tatsächlich jeden, ich sag mal, Marktführer in jedem Land auch demnächst die Stirn bieten. Das ist wirklich die Idee. Nochmal ganz kurz zu Beauty in Your Pocket. Das heißt also, wir haben 4 Pillars definiert für uns, 4 Wachstumsfelder, in die wir sehr, sehr stark investiert haben in den letzten Jahren. Das eine ist das Thema Internationalisierung oder europäische Expansion. Gerade ja erklärt, nächstes Jahr 7 Länder wollen wir machen. Dann sind wir erstmal eigentlich fast in komplett Europa vertreten und dann kann ich mir ein neues Thema überlegen. So, das nächste ist, dass wir mit Retail Media versuchen, neben dem normalen Handelsmodell eine zweite Revenue-Geschichte reinzuholen. Das heißt also, das normale Handelsmodell ist unser Ziel, so 5-6% Marge zu erzielen. Und wenn du in Richtung zweistellig willst, dann muss am Ende dann nochmal was obendrauf. Wenn ich mir Amazon angucke und ich sag mal ein paar andere Unternehmen, dann ist das ein sehr erfolgreiches Geschäft für uns im Übrigen auch. Wächst super stark, auch in Richtung tatsächlich mindestens doppelt so stark wie unser Handelsmodell. Das heißt 30% Wachstum dort, ne? Ein bisschen besser noch als 60% quasi im Retail Media.
Relativ ergebnisstark, ne?
Und genau, es ist, wir sagen immer Cash in the Tash, ne? Das heißt also, ne, es gibt keinen Wareneinsatz, ne? Und dementsprechend wirklich eine schöne Sache, um das Ergebnis auch zu steigern und damit natürlich auch den Unternehmenswert. So, und dann haben wir neben diesen beiden Themen 2 Sichten auf den Kunden. Und das eine nennen wir Retention und das andere nennen wir Engagement. Der Engagement-Hebel ist so ein bisschen eigentlich fast alles, was wir im Social Media machen. Das heißt also, wir engagen den Kunden und versuchen, selbst wenn er gar nichts kaufen will, dass er einfach mit uns in Kontakt bleibt. Das heißt also, wir sehen das gar nicht irgendwie als Social Shopping, sondern wir sagen, Social ist engaging. Das heißt also, wir bleiben in Kontakt und wir entertainen dich, sodass du Zeit mit uns verbringst. Und wenn dann der Demand da ist, dann kommst du vielleicht auch von alleine auf die richtige Idee und kaufst bei uns. Das heißt also, wir nennen das so ein bisschen auch Beautytainment, ne? Also dass wir da immer mit dabei sind. Und dann der eigentliche Anlass heute auch des Podcastes, der Retention-Hebel. Also alles, was wir rund um die App machen, alles rund um CRM, alle Themen, die dazu führen, dass der Kunde wieder zu uns zurückkommt und dementsprechend dann wieder bei uns kauft, weil das ist kostenlos, ne? Oder so gut wie kostenlos. Das ist eine Menge Arbeit und wie gesagt, großes Team. Und wir machen es gut, aber das ist so ein bisschen das Thema. Noch zu deiner Frage, du wolltest ja eine Aufteilung haben. Wir machen ungefähr derzeit 80% unserer Umsätze mit wiederkehrenden Kunden und 20% sind tatsächlich neue Kunden. Jetzt muss man nochmal dazu sagen, jetzt kriegen wir insbesondere im internationalen Geschäft super viele neue Kunden rein. Ne? Das heißt, wenn du auf Deutschland guckst, ist also die Retention Rate noch ein gutes Stück höher. Ne? Genaues darf ich nicht sagen, aber nochmal 80 plus X ne, ist ja tatsächlich die deutsche Zahl. Das sieht sehr, sehr gut aus und das ist wirklich eben halt auch die, ich sag mal, die Antwort, warum wir Geld verdienen.
Ja.
Wir machen im Endeffekt mit demselben Marketingbudget von vor 3 Jahren den doppelten Umsatz und ja, das rechnet sich.
Spektakulär. Das ist ja bei vielen Geschäftsmodellen oder bei vielen Setups, die nicht so gesund aufgestellt sind oder nicht so gesund funktionieren wie eures, gar nicht der Fall. Ne? Da kommt ja oft Wachstum mit eher höheren Marketingkosten her. Ist natürlich nicht nur durch den Kunden, sondern auch durch den Wettbewerb bestimmt. Aber super spannend. Julia, die Bedeutung und die Schönheit von Retention und Engagement im E-Commerce ist ja eigentlich offensichtlich, aber sie wird ja immer gar nicht so sehr gelebt. Bei euch ist das, scheint das anders zu sein. Als wir uns hier gerade kennengelernt haben und hier die Technik aufgebaut haben, hast du gesagt, dass du zu Flaconi gekommen bist, war dein Team 3 Personen stark und jetzt seid ihr 15, richtig?
Genau, ab nächsten Monat 15.
Und spiegelt das auch so ein bisschen den Bedeutungszuwachs, den CRM im Unternehmen gewonnen hat, wieder? Eine Verfünffachung?
Ja, kann man schon so sagen. Also vor allem ist da der größte Switch passiert vor 3 Jahren, als auch Bastian gekommen ist und wir wirklich die Strategie nochmal überarbeitet haben. Und CRM ist ja Retention zu einem großen Teil. Das heißt, man sieht eigentlich schon in der Company-Strategie, wie wichtig CRM für die Company ist. Und dann hatten wir uns vor 2 Jahren auch überlegt, okay, bis dahin war CRM immer ein Teil noch vom Marketing. Das heißt, wir waren auf der gleichen Ebene wie ein SEA, SEO-Team. Und das hat aber irgendwie nicht das wiedergespiegelt, was wir eigentlich bei Flaconi wollen. Das heißt, dann haben wir gesagt, okay, CRM müssen wir noch größer denken. Und seit 2 Jahren ist CRM nicht nur ein Teil vom Marketing, sondern ein eigenständiges Department. Das heißt, ja, wir haben sehr viel Präsenz, was schön ist, und haben auch unser Team nochmal unterteilt in Experten. Die einen arbeiten eher stärker auf so Kampagnen, Newsletter-Kampagnen, Daily-Kampagnen rund um Content, Sale, um den Kunden wieder zurückzuholen. Und das andere Team, das nennen wir Lifecycle und Retention Team, arbeitet halt genau darauf hin, wirklich noch mehr für Retention zu machen. Also an kleinen Projekten mit Engineering, mit Product zu arbeiten, um wirklich die Retention für die Company zu steigern, mehr zum Automatisieren und wirklich ein bisschen mehr auch den technischen Aspekt zu betrachten.
Ja, cool. Habt ihr schon gesagt, irgendwie eure Strategie Beauty in the Pocket, das heißt, das ist vermutlich Mobile First, App getrieben, unterstelle ich es mal, auf jeden Fall Bestellwege, aber vermutlich sind ja auch die Kommunikationswege nicht so wie E-Commerce vor 10, 15 Jahren, sondern auch sehr stark Mobile First und vermutlich auch viel über das Social Game getriggert.
Richtig? Genau, also Mobile First bei uns auch super wichtig. Ich glaube, erst vor 3 Monaten haben wir mal wieder unser Template auch getestet, weil neben Mobile First müssen wir auch wirklich immer sehr effizient gucken. Ich meine, das Team ist groß, aber die Aufgaben auch. Das heißt, wir müssen immer schauen, auch gerade wenn wir dran denken, nächstes Jahr 7 neue Länder, im CRM ist doch noch relativ viel manuell. Wie sind wir nicht nur Mobile First, sondern auch schnell? Das heißt, wir hatten bis dahin zum Beispiel im E-Mail-Marketing auch immer ein Mobile First Template, das haben wir jetzt zu Mobile-Only umgeswitcht. Das heißt, wir haben wirklich nur noch eine Version vom Template, erspart uns sehr viel Zeit und hat auch gar keinen Einbruch in der Performance gegeben, sogar einen kleinen Uplift, was auch immer ganz nett ist. Aber neben dem auch, wenn man die Marketingkanäle betrachtet, Push-Notification eigentlich für uns so der mit Abstand wichtigste Wachstumstreiber im CRM. Der Kanal ist auch noch der jüngste. Wir haben die App jetzt so seit gut 3 Jahren, das heißt, der Kanal auch erst 3 Jahre alt, aber wächst wirklich 3 bis 4 Mal stärker als der Average der Company. Also hilft uns einfach unglaublich stark, auch die Wachstumsziele für die ganze Company zu erreichen.
Richtig cool. Ich bin gerade noch so hin und her gerissen, ob ich dich noch mal tiefer fragen sollte zu der Art des Orga-Themas, also die 15 Ressourcen, ob ich dich zu den Kanälen oder zur technischen Infrastruktur fragen soll. Hast du eine Präferenz? Ich glaube, Technik können wir am Ende machen. Wollen wir über Kanäle einsteigen oder über die Köpfe?
In diesem Unternehmen wird meistens erstmal über die Personen gesprochen.
Was meinst du, Julia?
Schließe ich mich da an, würde ich sagen.
Okay, dann du hast es gerade schon mal grob aufgeteilt, aber das interessiert mich total. Und ich muss ja auch sagen, 15 klingt, kann man jetzt viel oder wenig finden. Also in meiner Praxis sehe ich halt ganz oft, egal was es ist, aber wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und wir da irgendwas betrachten, ich ich finde das super spannend, was du sagtest, irgendwie das Marketing und CRM nebeneinander und nicht als Kanal, das CRM nicht als Kanal betrachtet wird. So, das ist ja also ein super Indiz für die Bedeutung. Und ich kenne so viele Unternehmen, bei denen eigentlich CRM die letzte, im Grunde der letzte Strohhalm wäre, um praktisch noch Luft zu kriegen. Aber in Wirklichkeit das total anders managed, nicht mit den ausreichenden Ressourcen, nicht mit der ausreichenden Attention versorgt wird, weil es, es ist meistens eine organische Dimension, Kundenwert wird nicht bilanziert. Es kriegt einfach selten die faire Management-Attention im Verhältnis zum Beispiel zum SEA zum Beispiel. Also nicht, dass SEA keine Management-Attention kriegen sollte, aber im Verhältnis zum Ergebnisbeitrag, ist da klar. So, deshalb 15, wir können, ich weiß gar nicht, ob wir am Anfang eure Umsatzdimension gesagt haben, wir sind gleich mit Wachstum, aber was ist so ungefähr eure Umsatzflughöhe im Quartal, im letzten Jahr, was immer die Zahl ist, die ihr gerade sagen wollt?
Ich glaube, ich hatte sie sogar schon genannt, ne? Wir werden 640 Millionen dieses Jahr mindestens machen, ne? Und klar, die Peak Season ist relativ wichtig, deswegen ist man im zweiten Halbjahr tatsächlich mit einem größeren Umsatzanteil drin, aber ne, am Ende des Tages, ne, wir gucken meistens ehrlicherweise nicht hundertprozentig auf die absoluten Zahlen, sondern es geht ums Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Mhm, klar, dementsprechend, da ist noch eine Menge zu holen.
Also das ist eine substanzielle Größenordnung, sagen wir 650 Millionen, davon sind 80% Retention, also deshalb kann man die 15 wieder in Perspektive setzen, das ist also irgendwie schon viel Aufgabe für wenig Köpfe.
Obwohl ich auch sagen muss, Retention liegt nicht nur im CRM. Ne? Mhm. Also ich glaube auch die anderen Marketingkanäle tragen sehr viel dazu bei, dass das Retention steigt. Also klar, im CRM ist das der absolute Fokus, aber auch wiederkehrende Kunden gibt es auch im SEA, im SEO. Also es ist nicht nur im CRM, deswegen auch danke an die anderen Teams. Mhm.
Klar, ihr denkt das so, das ist in der Regel nicht das, was du möchtest, ne? Dass du wiederkehrende Kunden über SEA kriegst. Ja. SEO ist ein bisschen egal. Okay, aber verstehe ich. Aber lass uns nochmal über die 15 Köpfe sprechen. Magst du es mal so runterbrechen, wer was macht? Also du bist ein Kopf davon.
Ja, genau. Ich bin der Kopf ganz oben, leite das ganze Department. Unter mir habe ich zwei starke Teams. Einmal das Team, das nennen wir Newsletter, was wirklich die klassische Kampagnenumsetzung macht. Wir haben ja teilweise mehrere Kampagnen am Tag, werden unterschiedlich segmentiert. Also wir gehen auf jeden Fall weg vom Gießkannenprinzip, aber trotzdem viel Content und Kampagnen für unsere Kunden. Und das Team ist so ein bisschen gesplittet mit einem Teamlead oben und ansonsten die Hälfte vom Team arbeitet sehr auf den Dachmarkt fokussiert. Also wirklich, wie Bastian schon meinte, Deutschland, Österreich, aber auch Schweiz ist so unser Fokus. Das heißt, da arbeitet ein Großteil vom Team drauf mit verschiedenen Stärken. Also wir haben eine Expertin bei uns, die Ines, die erstellt die ganzen Games. Also Gamification können wir gerne nachher nochmal drauf gehen auf das Thema. Das ist so eine Königsdisziplin, würde ich mal sagen, bei uns. Deswegen auch eine Person, die da wirklich den Hut auf hat. Ansonsten viel Kampagnenmanagement, viel Kampagnenmanagement, was die Kommunikation mit dem Kunden angeht, wo mehrere Leute drauf arbeiten. Aber daneben haben wir auch, weil ja vor allem auch Internationalisierung immer wichtiger wird, auch wirklich Experten aus dem Markt direkt im CRM-Team. Also wir haben eine Expertin für die Nordics, wir haben eine Expertin für den polnischen Markt, für den französischen Markt, für Niederlande, Belgien. Also sind da auch ganz gut aufgestellt. Und so ist quasi dieses Team gesplittet. Und das zweite Team ist das Lifecycle Retention Team. Das ist so ein bisschen untypischer, sage ich mal, weil ich muss auch sagen, viele, die an CRM denken, denken immer nur an das Newsletter-Team, aber dass da eigentlich ein zweites Team dahinter ist, was mindestens genauso wichtig ist, vergessen die meisten immer. Deswegen bei uns jetzt da auch sehr viel Sichtbarkeit für dieses Team. Und hier geht es halt ganz viel darum, wirklich das technische Setup bei Stand zu halten, wenn wir internationalisieren, auch alles ready zu machen, dass auch das CRM-Team arbeiten kann, neue Tools anzuschließen, Updates zu fahren, neue Kampagnenautomatisierungen zu erstellen und eher so ein bisschen die technische und automatisierte Brille CRM im Fokus zu haben. Genau, und da haben wir auch ein Teamlead oben drauf sitzen und mehrere Mitarbeiter, die einfach da täglich dran arbeiten, dass wir einfach insgesamt an der Retention Rate immer mehr wachsen.
Mhm. Cool. Also es ist mir deutlich geworden, also klar, Newsletter ist sag mal die Basisübung, die Push-Notifications, sagt es so, mit ganz starkem Wachstum, Gamification im Cycle.
Genau.
Und dann gibt es noch übergeordnete Sachen, also zum Beispiel, wo wird bei euch die Consent-Generierung, also die Nutzerzustimmung generiert? Ich finde das immer so ein Thema, das ist ja offensichtlich eine CRM-Disziplin, aber wenn du nicht Nutzereinwilligungen einholst, dann kannst du ja zig dieser Instrumente überhaupt nicht anwenden. Wer verantwortet das?
Das ist aktuell im Lifecycle Retention Team, weil auch der Umsatz mehr da getrackt wird für uns. Das heißt, alles, was so in Richtung Lead-Gen geht, mehr Subscriber zu generieren, sowohl für Push-Notification als auch für Newsletter, liegt dort im Team. Da holen wir sehr, sehr viel On-Site raus bei uns, also gucken wirklich, welche Placements können wir On-Site noch optimieren, um noch mehr rauszuholen, und wachsen da auch konstant weiter.
Mhm. Also finde ich super spannende Disziplin, weil erstens ist sie noch nicht so alt und nicht so lange gelernt, aber sie ist ja doch so, finde ich, eine der wichtigsten KPIs, so Nutzereinwilligung über alles, weiß ja auch viel über das Produkt, die Akzeptanz, also du kannst über NPS reden, ihr sprecht ja auch über euren sehr guten NPS, aber ich finde sowas, am Ende ist die harte Währung ja auch überhaupt, kriegst du von deinen Nutzerinnen und Nutzer die Einwilligung, mit dir im Dialog zu stehen? Das ist ja eine Frage von Vertrauen und Attraktivität, die da ausgedrückt wird.
Also nur mal Vertrauen, ganz entscheidend, aber auch eben halt die rechtlichen Gegebenheiten. Ne? Du kannst ja nicht irgendeinen Quatsch machen. Ne? Dementsprechend, klar, ne, das muss schon tatsächlich, ich sag mal, rechtlich sauber sein. Und der Kunde muss natürlich auch wissen, ne, warum er sozusagen von uns Kommunikation bekommt. Ansonsten ist er doch ein bisschen überrascht. Ne? Vielleicht nochmal ganz kurz als Ergänzung. Das NPS-Thema hast du gerade genannt. Ne? Das heißt also, ne, wie kommt eigentlich Retention zustande aus unserer Sicht? Ne? Das ist einmal die Zufriedenheit des Kunden mit unserem Kernprodukt. Das heißt also, ne, dass wir etwas besser machen als der Rest. Das ist so die eine Seite, gemessen über den NPS. Und die andere Thematik ist das, was insbesondere Julia und das Team tun, nämlich im richtigen Moment den Trigger geben und die Botschaft quasi, ich sag mal, triggern. Wenn zum Beispiel das einfachste Motiv, was wir sehr, sehr gut bedienen, ist das Thema Replenishment. Das heißt also, dein Parfüm ist alle, du brauchst was Neues.
Klar.
Ne, wir wissen, was du gekauft hast, wir wissen, wie viel Milliliter das waren. Wir haben normalerweise eine Idee aufgrund unserer Daten, wann das Ende sein soll. Und dann kommt Julia. Beziehungsweise Julia macht es nicht selbst, ne? Aber dann kommt der Trigger.
Führt die Flasche
und,
wieder auf.
Ne, und dann sagt die, Erik, denk dran, ne, wenn du weiter gut riechen willst und Selbstvertrauen in Flaschen, die kaufst du auf jeden Fall bei Flaconi, dann bekommst du natürlich auch eine Nachricht dazu.
Ja, super. Eigentlich ja bei so einem Produkt, was kalkulierbar ist. Ich glaube, das noch besser kalkulierbare Geschäftsmodell hat Zooplus, weil so ein Tier relativ gleich, also weiß ich jetzt auch zufällig, aber bei euch, gut, dafür ist eure Marge auch viel höher.
Ich weiß gar nicht, ob wir da so weit auseinander liegen. Also ich glaube auch dort.
Von der Marge?
Oder? Ja, also ne, was glaubst du denn, was unsere Marge ist?
Ich hoffe, die ist gut. Ich muss kurz rechnen.
Mach mal.
Ich glaube, dass ihr...
Ich rechne mal mit.
Ich glaube, dass ihr eine Marge von 35% habt.
Ne, wir liegen eher bei 30. Ne? Also das ist, wie gesagt, jetzt tatsächlich nicht viel.
Das heißt also, so ein Preisbrecher.
Ja, nochmal, klar, ne, wir geben dem Kunden tatsächlich einen relevanten Vorteil. Das heißt, wir geben wettbewerbstechnisch gute Preise raus. Das heißt, wir sind nicht unter dem Wettbewerb, aber der Wettbewerb darf auch nicht günstiger sein als wir.
Ja, verstehe.
Ne? Und dementsprechend, das ist im Internet schon irgendwie erfolgskritisch und deswegen nochmal bieten wir da auch vernünftige Preise. Aber nochmal, wir sind ein Wunderwerk an Effizienz. Das heißt also, wenn du mit 30% startest und willst unten nachher noch irgendwie 5 raus haben,
ja,
oder im Operativen vielleicht sogar eine 10 oder eine 11 oder eine 12 erstmal, weil du willst ja auch noch deine Leute bezahlen und alles andere, dann musst du insbesondere im Marketing, in der Logistik, überhaupt im Gesamtunternehmen, wirklich eben jedes Thema über Effizienz und über Skalierung fahren lassen. Und da sind wir echt gut.
Ja, also keine Frage. Ich wollte nur sagen, es ist ein Business, was zu Repeater-Fähigkeiten nutzt, weil du hast ja eine gewisse Nutzungstreue, wenn du an dein Parfum oder deine Self-Care-Produkte irgendwie hängst. Warum komme ich auf die Marge? Weil es gibt, das kennen wir ja aus anderen Geschäftsmodellen, zum Beispiel aus dem Apothekenbereich zum Beispiel. Ne? Da hast du auch Produkte, die haben eine hohe Kundentreue, die verlieren aber sofort die Kundenbindung in dem Moment, wo das Produkt ein paar Cent günstiger ist, als weil die Entscheidung immer wieder entweder über so eine Idealo-Logik oder einfach eine Preispunkt-Logik geht. Bei euch, also sonst könntet ihr ja dieses Wachstum mit dieser Margensituation nicht so aufrechterhalten. Es scheint ihr ein gutes Gleichgewicht zu finden, zu welchen Preispunkten ihr kommt. Aber wenn ihr einverstanden seid, reden wir über das Preisthema gleich später. Ich würde gerne mit dir, Julia, nochmal über, ich habe es grob verstanden, wie die Verantwortungen aufgeteilt sind, wie Consent funktioniert, jetzt doch gerne mal auf die IT zu sprechen kommen. Kannst du mir so, das wird ja oft als Hürde genannt oder es wird oft als Hoffnung gesetzt, dass in dem Moment, wo man eine bessere IT-Infrastruktur im CRM hat, dass man dann auf einmal bessere Wirkungsgrade gewinnen kann. Ich habe euch beide, also es war, glaube ich, kein Zufall, dass Bastian gerade sagte, ihr redet zuerst über Menschen. Ich habe euch beide noch nie so sehr entweder über technische Themen jammern hören, noch habe ich euch gehört, dass praktisch das der Grund, warum ihr so erfolgreich ist, irgendwie ein Stück Code oder eine besondere Plattform ist oder so. Liege ich da richtig oder habe ich da was übersehen?
Ich glaube, da liegst du ganz richtig. Also Technik unterstützt uns in der Performance, aber es ist nicht alles quasi. Also in unserem CRM-technischen Setup ist es so, dass wir mit SAP Emasis aufgestellt sind. Das heißt, das ist unser CEP, mit der wir im Endeffekt alle Kommunikation an den Kunden versenden. Und neben dem nutzen wir noch zwei Tools. Das eine ist eine AI, um noch besser zu segmentieren, also um wirklich zielgerichtet unsere Kampagnen auszusteuern. Und dann haben wir, weil Gamification bei uns so ein großes Thema ist, auch da ein Tool angeschlossen, was uns ganz viele Gamification-Möglichkeiten gibt. Das heißt, wir gucken, wenn es am Markt Lösungen gibt, die uns helfen, uns schnell zu verbessern, dann entscheiden wir uns für eine Lösung. Aber ansonsten entwickeln wir viel intern selber. Also ja, mit der Technik sind wir eigentlich sehr zufrieden. Ich weiß nicht, wie dein Gedanke dazu ist.
Also vielleicht zwei Sätze dazu. Nein, grundsätzlich glaube ich, dass wir ein sehr gutes und ausgeprägtes technisches Setup haben und dementsprechend wir auch zufrieden sind mit dem Partner, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Aber ich glaube wirklich, der Unterschied ist dann, wie man auf der Technik wirklich arbeitet, weil nochmal, Emasis hat nicht nur uns als Kunden, sondern es gibt sehr viele tatsächlich, ne? Und es ist, glaube ich, wirklich auch einer der Anbieter, die ja nicht nur ein bisschen teurer, sondern eben halt auch ein bisschen mehr unter der Haube haben. Aber man muss dann eben halt die richtigen Prozente dann auch rausholen.
Mhm. Verstehe ich total. Die Gamification habt ihr schon ein paar Mal genannt. Könnt ihr mir ein Beispiel nennen, was so typische Gamification-Fälle sind? Ist das ein Engagement-Thema? Ist das ein Rückkehrer-Thema? Ist das ein Upselling-Aktivierungsthema? Was macht ihr mit Gamification?
Also der Fokus auf jeden Fall bei Gamification ist, Engagement zu steigern, ne? Wir gucken ja auch immer unsere vier Pillars, von denen Bastian vorhin schon mal gesprochen hat. Okay, wie kann CRM da auch gut drauf einzahlen? Und um Engagement zu steigern mit unseren Kunden, ist Gamification da eigentlich so unser Must-Have. Das heißt, wir haben das schon jahrelang immer wieder gemacht, so kleine Gewinnspiele für unsere Kunden erstellt. Aber dachten uns dann vor 2-3 Jahren, wir wollen das einfach noch professionalisieren und haben uns dann entschieden, okay, wir gucken auf den Markt, gibt super viele gute Tools, die auch alle nicht so teuer sind. Das heißt, man kann da relativ viel rausholen, wenn man die anschließt, haben uns dann für ein Tool entschieden und ich glaube mittlerweile fast 15 verschiedene Games gespielt für unseren Kunden in 2 Jahren. Also wir gucken da auf jeden Fall auch sehr viel auf Vielfalt, damit es irgendwie nicht langweilig wird, damit wir uns auch so ein bisschen von Wettbewerb abheben. Und so klassische Game-Formate, die wir spielen, sind viele Luck-Games, also so, wo du Glück haben musst. Das heißt, so ein Klassiker ist das Wheel of Fortune. Das macht, also viele Leute haben ein Glücksrad. Das ist jetzt nicht das Outstanding-Game, aber es ist immer einer der Top-Performer. Deswegen macht es, glaube ich, auch jeder. Aber bei uns performt auch ganz gut eine Slot-Machine, eine Scratch-Card. Letzte Woche gerade hatten wir ein ganz besonderes Game, das Steinschere-Papier-Game zum Steinschere-Papier-Feiertag. Das war auch ein ganz schöner Aufhänger und das fanden unsere Kunden auch ganz cool. Und neben diesen reinen Glücksspielen machen wir auch gerne Skill-Games für unsere Kunden. Das heißt, da sind die ja noch ein bisschen mehr involviert. Das heißt, die Engagement-Zahlen gehen noch mehr hoch. Da gibt es zum Beispiel so ein Drop-Game. Da musst du dann irgendwie Düfte auffangen und dann musst du eine gewisse Punktzahl erreichen. Und dann kannst du auch noch Leaderboards einbauen. Das heißt, man sieht auch wirklich im Vergleich zu anderen Kunden von Flaconi, wo stehst du denn? Und die Leute, die ganz oben stehen, kriegen auch noch ein nettes On-Top-Incentive. Das heißt, da ist auf jeden Fall immer ganz viel Competition auch unter den Kunden, was schön ist. Ansonsten hatten wir auch letztens so ein Hit-a-Mole, das kam auch ganz gut an. Memory spielen wir sehr oft mit unseren Kunden. Also ich glaube, wir haben da eine gute Vielfalt und schauen auch immer, dass ein gutes Engagement bei rumkommt. Das heißt, wir gucken auf unsere Klickzahlen, wir gucken auf die Teilnehmerzahlen der Kunden bei den Spielen, aber auch wirklich immer mal wieder was Neues auszuprobieren.
Spektakulär. Ich sehe das natürlich irgendwie bei den asiatischen Playern, die ja teilweise auch praktisch schon von der SEA-Strecke in Gamification reinlocken. Aber ihr macht das, unterstelle ich mal, bei Bestandskunden, wo ihr schon einen Dialogweg rein habt. Ihr schickt keinen von der SEA-Strecke in den Wheel of Fortune.
Grundsätzlich ist das natürlich, ich glaube, zu 95% ein Retention-Thema. Wir machen gerade erste Tests im Social Media quasi auch, um solche Spiele auszuprobieren. Also wir sind schon Person, die sich auch die Chinesen sehr genau angeguckt haben und sich die Frage gestellt haben, was kann man sich eigentlich abschauen? Na, wir machen es einfach nur nicht so over the top. Ne? Ja, das heißt also, wir müssen schauen, wir sind in dieser Premium Beauty, das heißt, wir müssen insbesondere auch diesen Marken natürlich gerecht werden und dementsprechend ist es nicht irgendwie an uns, diesen Shop zu einem Bling Bling irgendwie Temu 2.0 zu machen oder sowas, sondern weiterhin die Bühne für die großen Marken zu bieten, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch das Interesse des Nutzers zu spiegeln und heutzutage ist Gamification ein Thema. Da haben die Leute Bock drauf. Wir engagen sie damit, bieten ihnen die Möglichkeit, mit uns zu interagieren. Und es gibt auch einige Leute, die kriegen dann Gutscheine, weil sie zum Beispiel sehr gut gespielt haben. Und dann kaufen die bei uns. Und das freuen wir uns drüber.
Ja, das könnte ich auch gut kalkulieren. Und so einen Gutschein muss man ja nicht irgendwie mit der abgesägten Schrotflinte verteilen, sondern das kann man ja irgendwie belohnen.
Ja, viel besser. Ne? Also nochmal auch da, meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, wenn der Kunde dafür gearbeitet hat, dann ist es ihm was wert. Ja. Ne? Das heißt, alles, für was du dich angestrengt hast, für dich, was du dich engagiert hast, hat einen anderen Wert, als ich gib's dir einfach. Ne? Ja. Und dementsprechend, ne, Erik, wenn du was von mir willst, ne, dann musst du dafür arbeiten.
Das ist wirklich so wahllos.
Dann wird das gut.
Da muss ich ein bisschen Wheel of Fortune und Slot Machine spielen. Das verstehe ich schon. Da komme ich mir aber vor, wie einer, der echt aus einer anderen Generation kommt. Komme ich ja auch. Aber ihr macht das ja maßvoll und alles, was ihr tut, messt ihr ja und es funktioniert ja auch. Also was soll ich dagegen argumentieren? Nur weil ich das als Konsument irgendwie befremdlich finde. Aber das Panel of One. Und in meiner Generation hat man Gutscheine verteilt, wenig Gutes, ohne zu differenzieren. Apropos differenzieren, Julia, du sagtest gerade, ihr müsst sehr gut in Segmentierung sein. Habe ich dich richtig verstanden, dass, als wir kurz über die Toolwelt gesprochen haben, dass dein AI-Tool dir hilft, bei den Segmente zu bilden? Richtig?
Genau, das stimmt. Also wir unterteilen da so ein bisschen unsere Segmentierungsstrategie einmal für unsere Ad-Hoc-Kampagnen, also die ganzen Newsletter, die wir teilweise täglich versenden. Und hierfür nutzen wir eine AI, weil die einfach viel effizienter ist. Also jeder, der im CRM arbeitet, weiß, wie lange es auch dauert, gut zu segmentieren.
Oh ja.
Das heißt, das haben wir schon vor 4 Jahren eingeführt, damals auch ein Dreivierteljahr lang getestet. Damals war das noch meine Aufgabe, als ich noch im Team war. Das heißt, ich habe da sehr lange AB getestet, meine eigenen Segmente gegen die AI und dann hatten wir einen Uplift von 39% im NOI plus Zeitersparnis war bei 80-90%. Also es geht halt super schnell. Und die nutzen wir aktuell zur kompletten Newsletter-Segmentierung. Das heißt, die verschiedenen Content-Kampagnen, Supplier-Kampagnen werden darüber segmentiert, damit wir halt auch nicht jeden Kunden immer mit allem beschallen, weil nicht jeder Kunde interessiert sich vielleicht für den neuen Mascara-Guide oder nicht jeder Kunde möchte Ingredients von einem Parfüm wissen, wenn es für ihn vielleicht nicht relevant ist. Das heißt, für unsere Ad-Hoc-Kampagne nutzen wir sehr viel die AI. Was unsere Automatisierungen angeht, da machen wir die Segmentierung noch selber. Da gehen wir ganz stark nach dem RFM-Modell vor. Das heißt, wir gucken wirklich, okay, welche Kaufdaten haben wir vom Kunden? Welche Verhaltensdaten sammeln wir im Shop ein? Das heißt, Pixel ist im Shop integriert. Wir wissen irgendwie, wo bricht der Kunde auf welcher Webseite ab und können ihn dann halt nochmal kontaktieren. Haben auch zudem noch über 100 weitere Datenfelder von unserer BI, die täglich teilweise auch in Echtzeit geupdatet werden bei uns in dem Asis. Sowas wie, was sind deine Top 3 Lieblingsmarken? Was ist pro Kunde die Average Interpurchase Time? Damit wir wirklich so spezifisch wie möglich, gerade bei den Automatisierungen, wirklich segmentieren können, damit wir dich halt genau an dem Punkt an deiner Customer Journey kriegen, wo dein nächster Kauf sehr wahrscheinlich ist.
Und wie wirkt diese Segmentierung dann? Also ist der Ausspielpunkt für diese Datenpunkte, sind das dann On-Site, On-Premise-Informationen? Sind das Push-Notifications, E-Mails oder Retargeting-Logiken?
Also der Hauptfokus bei uns ist, weil wir stark aus dem E-Mail-Marketing kommen, die E-Mail, aber auch Push-Notification ist schon sehr viel automatisiert bei uns. Das heißt, das ist auch so für die nächsten paar Monate ein großer Wachstumshebel für uns, noch mehr bei Push zu automatisieren. Aber beispielsweise, wenn wir jetzt bei der E-Mail von Zahlen reden, wir haben mittlerweile über 1000 E-Mails, die wir automatisiert jeden Tag raussenden. Und das ist auch, wenn man auch nochmal auf den Umsatz guckt, für uns auch der wichtigste Umsatzanteil im CRM. Also über 60% vom Umsatz machen wir mit diesen Automatisierungen. Das heißt, das ist so eine ganz angenehme, safe Nummer für uns. Der Umsatz kommt halt immer rein und die anderen 30-40% müssen wir so ein bisschen kämpfen. Aber wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, das läuft auch ganz gut.
Damit ich es richtig verstehe, kannst du mir noch kurz nochmal die Differenzierung machen, wann, in welchen Fällen du eher AI segmentierst und wann du eher, also könnten wir das mal sagen, konventionell automatisierst und warum?
Also AI-Segmentierung bei uns ist wirklich bei den klassischen Newsletter, das heißt Content-Kampagnen, die wir einmalig aufsetzen. Das ist eine einmalige Ad-Hoc-Kampagne.
Okay, das ist keine lange Reihenwand, die du lernen kannst. Okay.
Genau, und für eine Automatisierung, da benutzen wir unsere eigene Segmentierung. Genau.
Kann es auch sein, dass es zu teuer wäre, über alles mit AI zu laufen? Ich weiß, dass ihr irgendwie ein paar Millionen, 4,7 Millionen aktive Kunden habt ungefähr. Stimmt das?
Ich glaube, das ist kein Kostenthema. Ne? Tatsächlich macht es aber ganz viel Sinn. Das heißt also nochmal diese automatisierten Strecken, sind, wir nennen das auch Trigger-E-Mails. Ne? Das heißt also, es gibt irgendwie einen Auslöser und daraufhin kommt die Kommunikation sozusagen raus. Ne? Und dementsprechend machst du diese Themen, baust du einmal auf. Ich meine nochmal, auch da steckt eine Menge Arbeit drin, da steckt eine Menge tatsächlich auch tatsächlich Verstand drin. Ne? Danach kommt der Umsatz automatisch, aber das muss erstmal alles erarbeitet werden. Das ist das Erste und vielleicht noch mal ganz kurz zur AI. Wir gucken oder die AI schaut für uns, wen könnte bestmöglich diese Information eigentlich interessieren und benutzt einfach alle Daten, die vorhanden sind, Klickverhalten, Kaufverhalten, Geschlecht, alles was wir haben und dann sagt die AI, guck mal, von unseren x Millionen sind vielleicht diese 700.000 die richtigen Leute und dann schreiben wir die an. Und das kannst du heutzutage eigentlich manuell aus meiner Sicht wirklich auch gar nicht mehr irgendwie machen.
Okay, verstehe ich. Was sind aus eurer Sicht oder deiner Erfahrung, Julia, die großen Unterschiede zwischen einer Segmentierung und einer Personalisierung? Ich meine jetzt nicht, wir alle drei wissen, was die Definition zwischen Segmentierung und Personalisierung ist, aber der Aufwand für Personalisierung von relevanten Personalisierungsinformationen, der ist ja ungleich höher, zumindest mit traditionellen Werkzeugen. Und der Nutzen, also die Frage ist ja immer bei Personalisierung, ist der Nutzen-Ergebnis-Beitrag, das Nutzen-Ergebnis-Beitrags-Verhältnis irgendwie günstig, ist es egal oder ist es gar schlecht? Was ist deine Sicht darauf, Julia?
Genau, im Bereich Personalisierung nutzen wir viel, was auch schon in unserem Tool integriert ist. Das heißt, so viel Produktpersonalisierung auf Basis, was hast du dir im Shop angeguckt, was hast du zuletzt gekauft. Gerade arbeiten wir auch mit dem Data-Team an einem Projekt. Wir nennen das so ein bisschen intern CRM-Retargeting. Das heißt, wir wollen irgendwie nicht nur diesen einmaligen Trigger raussenden, wenn jetzt beispielsweise ein Produkt auf deiner Wishlist im Preis getoppt ist. Das ist zum Beispiel eine Automation, die wir haben, die rausgeht. Aber wir wollen eigentlich diese Informationen auch in den Kampagnen, die eigentlich zu dem Zeitraum generell an dich rausgehen. Also du bist zum Beispiel in dem Content-Newsletter an dem Tag, dann möchten wir das da natürlich auch reinbringen, weil das ist natürlich die relevante Information für dich an dem Tag. Das heißt, wir gucken auch aktuell, okay, wie können wir die Kampagnen, die wir haben, was für mich Personalisierung ist, also wirklich zu gucken, das ist mein Medium, das ist meine E-Mail, das ist meine Push-Notification, wie kann ich das noch persönlicher für jeden Kunden machen? Und bei dem einen ist es vielleicht, hey, du hast zum Beispiel heute Geburtstag, dann gratulieren wir dir da drin noch zu deinem Geburtstag. Und bei dem anderen ist was out of stock gewesen, ist zurück im Stock. Das heißt, wir gucken wirklich, was sind eigentlich die relevanten Informationen, die wir dir in der klassischen Kommunikation noch mitgeben können. Das ist so für mich der Part Personalisierung. Und Segmentierung ist für mich so das klassische Targeting. Also wen will ich überhaupt erreichen?
Verstehe ich. An der Stelle auch mal so ein Praxisbeispiel. Also wenn Bastian ist ja jetzt irgendwie ein High-Value-Customer. Die ganze Branche weiß, dass er gerade 50 Jahre alt geworden ist. Was war denn jetzt bei Bastian?
Lüge. Der Geburtstag kommt erst noch.
Ja, aber wir nehmen den Podcast
aber jetzt auch. Aber ich bin tatsächlich der beste Kunde, was Adventskalender angeht, bei Flaconi. Das kann ich wirklich bestätigen.
Und Beautyboxen.
Und Beautyboxen, tatsächlich weit vorne. Dementsprechend also bin ich wirklich ein High-Value-Customer. Das ist so.
Ja, nur um die Lüge zu dementieren, wenn dieser Podcast erscheint, bist du 50, Schatz.
Okay, akzeptiert.
So, also was wird in Bastians Mailbox drin sein zu seinem 50.
Also er wird auf jeden Fall eine schöne E-Mail von uns bekommen, gehe ich mal von aus, wo wir ihm gratulieren. Er kriegt einen attraktiven Gutschein, also dass wir sagen, hey, heute ist dein Geburtstag, deswegen haben wir was ganz Besonderes für dich. Wir bedanken uns auch für die Treue bei Flaconi. Das heißt, wir haben wie viele andere ja auch eine Geburtstagskampagne, die wir rausschicken. Und wenn an dem Tag eine zusätzliche erfolgreiche Content-Kampagne ist, dann kann er die auch bekommen.
Okay. Der Gutscheinwert ist der gleiche für alle oder ist der Gutscheinwert und der Mindestbestellwert bei ihm ein anderer als bei jemand, der vielleicht sparsamer ist als Bastian?
Nee, da unterscheiden wir noch gar nicht. Also wir geben wirklich jedem Kunden das gleiche an Wert. Da, wir unterscheiden eher, wo befindest du dich in der Customer Journey? Das heißt, kurz nach deinem Kauf kriegst du noch nicht so einen hohen Gutschein, wie wenn du vielleicht reaktiviert werden musst und wir versuchen da noch ein bisschen mehr Geld auszugeben, um dich wirklich zurückzubekommen. Mhm.
Super. Jetzt habe ich jetzt die einmalige Gelegenheit, euch beide an einem Tisch zu haben. Und das ist jetzt alles nicht abgesprochen, aber ich habe eingangs schon zu Julian, auch zu Bastian gesagt, ich finde es so toll, dass also A, dass ihr beide da seid und dass wir über in die Tiefe von CRM einsteigen können. Jetzt haben wir auch verstanden, irgendwie, das ist hier eine Top-Priorität, aber es muss ja immer weitergehen. So, Julia, ey, sag mal, was hast du denn in Bastians Richtung auf deiner Wunschliste, damit dieses Bestandskundenwachstum, diese Bestandskundenwerte sich weiterhin so positiv zu entwickeln. Was wünschst du dir für die nächsten 3 Jahre von Bastian?
Also ich glaube, wir arbeiten eigentlich ganz gut zusammen. Das heißt, es gibt gar nichts auf der Wunschliste.
Mhm, eigentlich?
Ohne eigentlich. Wir arbeiten ganz gut zusammen. Das heißt, wenn ich einen Wunsch habe, spreche ich den sofort auf und heb mir den nicht auf. Das heißt, es gibt jetzt keine Wunschliste, was ich in 3 Jahren zum Beispiel haben möchte, was ich jetzt vielleicht noch nicht bekomme. Wir arbeiten eigentlich konstant an Projekten, um uns zu verbessern. Ein Projekt, was wir jetzt zum Beispiel gerade machen, was sehr in, im Bereich Effizienz auch reingeht und Internationalisierung, ist die komplette Umstellung auch, wie wir eine E-Mail-Kampagne erstellen. Das heißt aktuell sehr manuell für mittlerweile 12 Länder. Das ist irgendwann relativ schwierig abzubilden mit dem Team-Setup. Das heißt, wir arbeiten jetzt an einem Projekt, das heißt so auf Basis von Table-Imports dann wirklich die E-Mail automatisiert zu erstellen. Das ist so ein Projekt, das habe ich Bastian erzählt und er fand das natürlich direkt super, weil effizient, Zeit einsparen, mit mehr Zeit kannst du ja noch mehr Kampagnen machen und das alles noch persönlicher machen. Das heißt, es gibt für mich gerade eigentlich gar keinen Wunsch, was ich in 2 bis 3 Jahren machen will. Wir evaluieren aber auch regelmäßig Themen, die vielleicht zum Beispiel auch ein bisschen teurer sind, weil bei uns ist ja auch das Ziel, wirklich auch kostengünstig, nicht nur im CRM, sondern im ganzen Marketing unterwegs zu sein. Dann gucken wir uns auch Themen wie RCS und WhatsApp an und ich finde die grundsätzlich auch super spannend und hätte da, wenn es rein wirklich, wenn man gar nicht auf die Kosten guckt, hätte ich da voll Bock, das auszuprobieren. Wenn ich aber auf die Kosten gucke und mir überlege, ist das wirklich Incremental Revenue oder ist das einfach vielleicht auch einfach nur von einem anderen Kanal so ein bisschen weggenommen, dann bin ich da noch nicht 100% überzeugt. Das heißt, deswegen aktuell kein Wunsch, aber vielleicht entscheiden wir uns in 2 bis 3 Jahren um.
Aber deine Testbudgets, du bist happy mit deinen Testbudgets und den Ressourcen, die du zum Testen hast. Sag mal, ganz viele, also ist ja momentan so der neben allen technischen Themen so das heiße Thema, dass alle jetzt Communities bauen wollen. Also das wollen ja vor allen Dingen auch eure Lieferanten, die bauen ja auch an ihren Communities, das ist ja im D2C immer so ein Thema. Ist das für euch ein Thema?
Da gebe ich ganz gerne mal an Bastian ab, weil da haben wir schon sehr viel drüber gesprochen.
Okay, ich würde noch mal einmal ganz kurz vorne anfangen. Ich glaube schon, dass Julia auch Wünsche hat, die ich nicht erfüllen kann. Und dann aber hoffentlich die richtigen Argumente habe, dass wir die Ressourcen an einer anderen Stelle dann eben halt verwenden. Ich glaube, grundsätzlich haben wir eine ganz tolle Situation hier bei Flaconi, dass wir allein im Data Department, ich glaube, du hattest sie gerade auch ein paar Mal genannt, die Kollegen, über 30 Kollegen haben wir alleine in Data unterwegs sind. Im Tech Department sind es nochmal 80 Leute, die hier an der Weiterentwicklung ganzen Themen arbeiten und dementsprechend haben wir A, erstmal überhaupt eine gute Ressource, ne, was Umsetzung angeht und B, und das ist glaube ich der große Vorteil dadurch, dass der Bereich CRM namentlich in der Strategie vorhanden ist, mit dem Retention-Thema ist man immer vorne dabei, das heißt also die Argumente liegen schon auf der Hand und sind quasi auch dem ganzen Unternehmen bekannt, ne? Und dementsprechend versuchen wir schon die Themen, wo wir einfach auch Impact sehen auf unsere Wirtschaftlichkeit, auf einfach das Wachstum, die natürlich dann eben halt auch als erste zu machen. Also erstmal das mal vorweggeschoben. Das Thema Community, vielleicht nochmal ein bisschen weiter ausgeholt. Wir sagen hier ganz häufig, nicht nur Beauty in your Pocket als Strategie, sondern was wir hier machen ist WeCommerce. Das heißt also nicht das E-Commerce-Thema in Richtung kurzfristiger Optimierung, sondern das We, das Miteinander, das Wir ist für uns der entscheidende Unterschied. Und beim Wir haben wir 3 Zielgruppen, die wir im Blick haben. Einmal die Flaconis, also alle Kollegen, alle Mitarbeiter, wir, das Team. Das nächste sind unsere Partnerbrands, also Dior, Chanel, die großen Marken, die wir verkaufen. Die brauchen auch tatsächlich eine sehr gute Betreuung und ein sehr faires Miteinander. Und last but not least natürlich der Kunde. Das heißt also Community Management, Customer Management, alles, was man tut, um weiterhin, wie gesagt, im Kopf vom Kunden an der richtigen Stelle, nämlich als die Beauty-Plattform Nummer 1, tatsächlich zu erscheinen, wenn du was brauchst. Für mich ist das eher ein Thema, dass wir insbesondere durch Social Media treiben. Das heißt also, wo wir versuchen, wie gesagt, auch Community-Maßnahmen sehr aktiv tatsächlich zu machen. CRM in meiner Sicht ist insbesondere der Kontaktpunkt und der Engaging-Punkt, um die Leute weiterhin in unserem Funnel an der richtigen Stelle zu haben. Und alles das, was Julia schon erzählt hat, sind natürlich Maßnahmen, die auch in die Richtung einzahlen.
Verstehe ich. Deshalb fällt mir gerade nochmal ein, auf der, auch wenn es jetzt kein Bindungs-, sondern eher ein Gewinnungsthema ist, euer jetziger Eigentümer oder eure Eigentümergruppe betreibt ja im Kerngeschäft ein TV-Business. Also
wenn wir so weiter wachsen, sind wir demnächst das Kerngeschäft.
Inwiefern, es steht ja, ist ja auch eine bekannte Information, dass ein Verkauf ansteht, inwiefern seid ihr abhängig von der TV-Reichweite?
Also nochmal zur Einordnung, weiß ich wirklich, ob irgendwie demnächst ein Verkauf kommt, weiß ich
die
nicht.
Ich wollte sagen, die Gerüchteküche.
Genau, aber grundsätzlich, ich glaube, ProSieben gar nicht böse wäre, wenn wir zu einem guten Preis verkauft würden, das kann ich bestätigen. Dementsprechend, das ist, glaube ich, nochmal zur Einordnung. So, Thema TV und Erfolg eines E-Commerce-Unternehmens. Ich glaube ganz fest daran, dass in einer vernünftigen Mediastrategie TV durchaus seinen Wert hat und insbesondere dazu dient, um Reichweite und Bekanntheit herzustellen. So, das ist ein Thema, was wir auch machen im internationalen Kontext. Das heißt also, wenn ich mir gerade anschaue, dann machen wir noch TV-Werbung in der Schweiz, in Österreich und auch in Polen. Ganz neu im Übrigen gerade angefangen. Wenn wir uns aber anschauen, und auch Julia hat gerade das magische Wort inkrementell benutzt, ist das quasi die entscheidende Frage. Wenn wir jetzt, und wir haben tolle Konditionen, mit denen wir TV-Werbung auf ProSiebenSat.1 machen können, weitere Spots auf ProSiebenSat.1 zeigen, haben wir einfach nicht mehr gesehen, dass sich zusätzlich noch was bei uns getan hat im deutschen Geschäft. Und deswegen haben wir, ich glaube, Ende Januar auch entschieden, erstmal keine TV-Investments mehr zu machen. Das ist also auch keine Absage jetzt für immer. Aber wir haben festgestellt, dass derzeit tatsächlich unser Brand-Marketing an anderen Stellen besser aufgehoben ist, um mal ein paar Beispiele zu nennen, wo wir sehr erfolgreich gerade sind. Wir haben eine sehr, ich sag mal, große Out-of-Home-Kampagne gemacht, die sehr erfolgreich gewesen ist. Und wir sind super große Freunde von Podcast-Marketing, was wir sehr, sehr stark ausbauen, was wirklich auch ein totales Erfolgsbeispiel ist. Und dementsprechend haben wir die Euros ein wenig aus dem TV-Thema rausgenommen und geben sie woanders aus.
Okay, also man kann nicht sagen, dass ihr vom TV in eurem Kerngeschäft irgendwie abhängig seid.
Also nochmal, vielleicht gab es mal eine Zeit, da hat TV uns sehr geholfen, in Deutschland eine Bekanntheit zu erreichen, die uns jetzt hilft. Dementsprechend nochmal, TV hat seinen Beitrag geleistet. Muss ich den jetzt noch haben in Deutschland? Nein.
Okay, verstehe ich. Zurück nochmal zum CRM. Viele reden jetzt auch von so einer Hyperpersonalisierung auch von Kampagnen, Creatives etc., also vom personalisierten Video über Content-Strecken, die kontextualisiert werden für eine besondere Nutzersituation etc. Meistens wird das von Vendoren für AI-Tools irgendwie gepusht. Man sieht das im E-Commerce noch verhältnismäßig selten. Kannst du dir vorstellen, Julia, dass du in Zukunft auch so Kampagnen durch deine CRM-Informationen prozessual anreicherst, also dass ich zum Beispiel ein anderes Video, ein Bewegtbild-Snippet sehe, weil ich jetzt irgendwie ein Kunde aus Hamburg Mitte 50 bin, ganz anders als Bastian, der irgendwie 6 Jahre jünger ist und 5 Jahre jünger ist und aus Berlin kommt.
Ich finde das an sich ein spannendes Thema. Wir hatten uns auch, glaube ich, vor 2-3 Wochen mal was angeguckt, was mir ein Kollege geschickt hatte. Das war so eine Art Warenkorb-Abbrecher, die du als Video bekommen hast, wo dann gesagt wird, hey, also eine AI sagt dir, hey, du hast ja Produkt XY im Warenkorb, heute kriegst du mal 5%, kauf doch ein. Fanden wir ganz witzig. Ich finde, zum Status quo ist mir das noch zu unnatürlich. Also ich würde da lieber noch 1-2 Jahre warten und gucken, bis sich das perfektioniert hat. Aber ich finde das grundsätzlich spannend. Also ich glaube, da werden wir in 1-2 Jahren, wenn das noch ein bisschen mehr ausgereift ist, auf jeden Fall nochmal drauf gucken, um uns auch einfach weiterzuentwickeln. Ne? Dass man halt nicht nur bei statischen Bildern bleibt. Das machen wir auch jetzt ja schon, dass wir super viel auch mit GIF-Elementen arbeiten, weil wir schon merken, nur Statik allein ist ein bisschen langweilig. Mhm. Und ich glaube, dass man da schon noch was rausholen kann in der Zukunft. Mhm.
Vielleicht nochmal als Ergänzung. Ich glaube, grundsätzlich sind wir ganz große Freunde, nicht immer die allerersten zu sein, sondern wir schauen, gibt es wirklich erfolgreiche Use Cases, und ganz ehrlich, dann sind wir sehr schnell im Nachmachen und nochmal besser machen.
Ja, klar.
Ne, und dementsprechend, alles, was du beschrieben hast, ich glaube, das wird kommen in den nächsten 3 Jahren. Ne, machen wir es aktuell schon? Nein. Beschäftigen wir uns aktuell wirklich in der Tiefe mit den Themen? Nein. Aber ne, sobald wir sehen, dass diese Themen sozusagen für uns greifbar und auch umsetzbar sind, also ich glaube, wir sind, wie gesagt, sehr, sehr stolz darauf, dass wir immer sehr umsetzungsorientiert denken und sagen, okay, wenn eine Idee reif ist umzusetzen, dann machen wir sie auch sofort. Aber wir müssen nicht zwingend die Ersten sein und sagen, okay, weißt du, wir sind der Innovator oder derjenige, der als Erster diese Idee mal gemacht haben muss, sondern wir haben gelernt, dass mal jemand anders tatsächlich das Thema zuerst machen und dann, wenn es gut läuft, dann sind wir sehr schnell hinten dran.
Ja, verstehe ich. Ergibt doch total Sinn, das habt ihr auch bewiesen. Vielleicht kurzer Sprung, aber doch hochrelevant, was die Schnittmenge aus Kampagne und CRM sein könnte, eure Retail-Media-Kunden. Inwiefern fragen die schon spezifischere Informationen ab, außer praktisch Nutzer, Nicht-Nutzer? Also ich unterstelle mal, dass euer meistes Retail-Media-Geschäft noch endemisch ist, also auf euren Seiten stattfindet. Gibt es da schon eine Tendenz, dass es auch non-endemic, weil ihr habt ja super, ich glaube, die Branche, also eure Lieferanten, die haben ja mal eine richtig gute Marge, soweit ich das verstanden habe.
Also die haben es, deswegen ist unsere Marge nicht so gut.
Also die haben eine unglaublich gute Marge, die haben auch unglaublich gut große Kampagnenbudgets und die machen alles sehr stark Bewegtbild, Upper Funnelig etc. Wenn ich die wäre, würde ich ja richtig scharf auf eure Daten sein. Zumindest das, was ihr hergeben könnt und wollt. Kriegt ihr da schon Markttendenzen ab, dass der Bedarf nach tiefer liegenden Daten steigt?
Also das kann man natürlich nur bestätigen. Ne? Mhm. Je mehr Daten, desto besser. Je besser das Targeting und tatsächlich bis hin zur Personalisierung, das würden unsere Kunden gerne haben. Auch da muss man einfach schauen, was wirklich machbar ist und wie sehr auch der Vorteil tatsächlich eines Targeting ist. Eine unserer Erfahrungen ist ganz häufig, dass die Mehrkosten, die durch Targeting entstehen, manchmal sogar höher sind als das, was du nachher an besserer Leistung wirklich bekommst.
Ne? Ja,
also ich will jetzt nicht irgendwie das Lied singen, dass Targeting keine gute Idee ist. Ganz im Gegenteil, nochmal, wir machen die ganzen AI-Sachen und die Themen ja genau deswegen. Aber Fakt ist, ich glaube, es gibt einen Sweet Spot, den du eigentlich irgendwie erreichen musst zwischen den Informationen, die du relativ schnell und auch günstig bekommen kannst und die du dann bestmöglich nutzen kannst. Der verschiebt sich jedes Jahr aufgrund der technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten immer ein bisschen weiter in Richtung Personalisierung. Und an vielen Stellen gehen wir diesen Schritt natürlich auch sehr proaktiv mit. Warum? Weil tatsächlich sich damit gutes Geld verdienen lässt. So, und dementsprechend also sind wir da sehr, sehr aktiv, was A, natürlich eben halt das Sammeln der Daten angeht, B, aber auch natürlich dann ist an der richtigen Stelle zum richtigen Preis an unsere Partner dann wieder abzugeben. Und wie du es gesagt hast, wir sind 100% aktuell in unserer Branche unterwegs. Das heißt also, machen rein endemisches Retail-Media-Geschäft. Und nochmal das Thema Non-Endemic ist, weil wir eine super Zielgruppe haben, natürlich auch ein Thema, das wir uns in den nächsten Jahren nochmal ganz genau anschauen werden.
Ich denke immer nur, das wird euch ja vermutlich noch viel schlimmer gehen als mir, als Marketeer, also E-Commerce-Marketeer, der irgendwie rechnen kann und muss. Mir blutet da jedes Mal alles, wenn ich so eine Kampagne eines, sagen wir mal, großen französischen Luxusgüterhersteller mit 4 Buchstaben irgendwie sehe, die offensichtlich für eine rein exklusive weibliche Zielgruppe gemeint. Und ich weiß ungefähr, in welcher TKP-Range das läuft. Und dann sehe ich, dass dieselbe Kampagne, obwohl es irgendwie zum Beispiel Addressable TV ist, vollkommen ungecapped läuft. Also ich sehe die gleiche Hoch-TKP-Kampagne irgendwie 10-mal. Denke ich, das muss doch non-endemisch total wertvoll sein, zu sagen, ich bin, also allein die Frage, ich Männchen, Weibchen? Oder ja,
spannender Aspekt, ne? Ja. Wir arbeiten beispielsweise mit The Trade Desk zusammen, die haben diese Information, das heißt, die könnten verwendet werden, wenn der Partner das möchte, ne? Und dementsprechend, also ich sehe das ähnlich wie du, ich frage mich auch manchmal, ne, wer hat das entschieden und warum kriegt der nichts auf die Finger? Ne, oder sie, Entschuldigung. Ja. Ne, also das ist interessant, manchmal so etwas zu sehen. Und aus meiner Sicht ist das tatsächlich ja, Verschwendung.
Ist vielleicht der Druck noch nicht hoch genug. Gut, aber das ist zum Glück nicht unser Problem. Nochmal in die Schönheiten der CRM-Welt, Julia. Ich habe verstanden, ihr testet viel, ihr habt eine sehr bewusste Entscheidung, wann ihr early sein wollt und weil ihr einfach nur exekutiert und ihr seid offensichtlich ein Unternehmen, was nicht nur auf Wachstum, sondern auch sehr stark auf Effizienz achtet. Da mache ich einen dicken Haken dran. Jetzt die Frage an dich. Wie organisierst du deine eigenen Erkenntnisse, also im Sinne von Priorisierung? Also oft ist es ja so, dass man weiß, da ist was, aber ich habe Schwierigkeiten zu sortieren, in welcher Reihenfolge ich eigentlich jetzt welchen Test mache, welche Initiative ich hochmache. Wie machst du das? Also im Sinne von Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, mit Austausch zu Wettbewerbern und Unternehmen, die ähnliche Herausforderungen haben, Konferenzen. Also wie machst du deine Wissens- und Erfahrungsoptimierung?
Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gerne auf Konferenzen, auch auf Meetups. Es gibt so ein monatliches CRM-Meetup in Berlin, wo ich gerne bin und wo wir auch ab und zu mal einfach so Inputs von anderen bekommen, was da gut funktioniert. Wir geben auch unsere Learnings weiter und da kriegt man schon mal gute Insights. Und wenn wir dann von einer Sache eigentlich überzeugt sind, dann versuchen wir das auch relativ schnell bei uns umzusetzen. Mhm. Also je nachdem, was es für ein Thema ist, ziehen wir dann andere Teams mit ins Boot. Wir hatten zum Beispiel Anfang des Jahres, haben wir auch gestern bei LinkedIn gepostet, Anfang des Jahres auch von einem Wettbewerber oder von einem Kollegen, würde ich eher sagen, in Berlin aus einer anderen Firma den Input bekommen, ey, so reine Textmails, die sehen jetzt nicht unbedingt sexy aus, aber die performen richtig stark. Und dann dachten wir uns so, okay, das klingt ja eigentlich ganz gut, weil das ist ja gar kein Aufwand. Du brauchst ja nicht mal eine Grafik, obwohl wir eigentlich immer lernen, Grafiken sind ganz wichtig und auch ganz viele Learnings generiert haben, wie eine super Grafik aussieht. Dann dachten wir uns, okay, das machen wir jetzt einfach mal. Dann haben wir noch eine Story drum gebaut und haben gesagt irgendwie, wir nehmen die direkt von Bastian, also wirklich der CEO, schickt dir ein gutes Angebot und du musst dann heute einkaufen. Und die haben wir auch erst vor 2-3 Wochen das letzte Mal rausgeschickt. Das war die stärkste Kampagne des Jahres bisher im CRM. Das heißt, man kriegt sehr, sehr oft irgendwo Ideen und dann gilt es eigentlich nur im Team zu evaluieren, glauben wir jetzt daran und können wir das schnell umsetzen und dann setzen wir das schnell um.
Ja, sehr gut.
Der Codename ist im Übrigen der CEO-Deal gewesen. Das heißt wirklich, ihr kriegt persönlich Post von mir und dann müsst ihr einkaufen.
Meine beste Newsletter-Öffnungsrate und Conversion war, bitte entschuldigen Sie unseren Fehler. Ich meine, jetzt ist das Fatih erzählt vom Krieg, ne? Das war irgendwie 2007 oder so. aber am Ende ist das Geheimnis dann wieder zu testen.
Es würde immer noch funktionieren, ne? Also ehrlicherweise, ne, man hat ja immer so ein paar Themen im Hintergrund. Ne? Wenn es mal wirklich nicht gut laufen wird, ne, denkt daran, dann werdet ihr von uns eine Fehler-E-Mail bekommen. Ne? Und dann kauft ihr bitte und dann wird es auch wieder gut sein mit den Zahlen.
Großartig. Ihr Lieben, die Zeit ist geflogen. Wir sind ja über eine Stunde. Aber es war gut. Das war inhaltlich. Also aus meiner Perspektive ist es immer toll, wenn man denkt, wie die Zeit verflogen ist. Ich hoffe, euch ging es ähnlich und hoffe ich vor allen Dingen allen Zuhörenden geht es genauso. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für eure Insights, die Offenheit, den Dialog. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Ich hoffe, dass wir mal eine Fortsetzung machen können. Welche Runde? Ich wünsche euch beiden viel Erfolg bei eurem persönlichen, aber vor allen Dingen auch für dieses Unternehmen. Ich finde das eine richtig außergewöhnliche Geschichte. Hat es euch auch ein bisschen Spaß gemacht?
Ja, also von meiner Seite auch vielen Dank. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. War sehr, sehr angenehm und ich fand es auch richtig toll, dass der Fokus auf CRM lag, weil das ja sowieso meine Leidenschaft ist. Also vielen, vielen Dank dafür.
Danke dir. Dass ich Fan bin, muss ich glaube ich gar nicht mehr betonen. Der eigenen Firma und natürlich auch von CRM und auch von Eriks Podcast. Dankeschön, dass wir dabei sein durften.
Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.